Eine Erhöhung des Mindestlohns um 100 Euro, steuerfreie Honorierung von Überstunden, außerdem das Aussetzen der Sozialabgaben für Rentner, die weniger als 2000 Euro im Monat haben. Das sind einige der Zugeständnisse, die der französische Präsident Emmanuel Macron der französischen Nation in seiner TV-Ansprache gemacht hat, um die Gemüter so zu beruhigen. In Brüssel ist man daraufhin alarmiert. Die Zugeständnisse werden den französischen Staat bis zu 10 Milliarden Euro kosten. Frankreich könnte aufgrund dieser Sozialmaßnahmen erneut die Maastrichter Defizitgrenze von 3% überschreiten. Geldgeschenke an die französische Bevölkerung seien definitiv nicht der richtige Weg, so die Kritiker. Nikolaus Kowal ist Professor für International Economics an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herr Professor Kowal, mit Speck fängt man Mäuse, sagt der Volksmund, aber man muss den Speck auch in der Speisekammer haben. Ist Macrons Weg also der richtige oder der falsche Weg?
Also Ihre Darstellung suggeriert ja, dass die Politiker Leute sind, die mit Speck ihre eigene Bevölkerung verführen und dass demokratische Souverän überhaupt keine Möglichkeit hat, sozusagen hierauf Einfluss zu nehmen oder legitime Interessen zu artikulieren. Also ich würde diesen Vergleich schon deshalb ablehnen, weil ich glaube, die Demokratie kann sich letztlich aussuchen, wie die Ressourcen zugeteilt werden. Und dementsprechend glaube ich, dass das auch in Frankreich das legitime Recht der Protestierenden ist, zu verlangen, dass es hier eine Neuzuteilung der Ressourcen gibt. Ob da eine Budgetgrenze gesprengt wird oder nicht, ist dann eine technokratische Frage, aber keine demokratische.
Die Bevölkerung fordert das jetzt ja auch, also die Gelbwesten fordern das. Und tatsächlich hat Macron die Bedürfnisse der unteren Schichten in Frankreich lange Zeit ignoriert. Zeigt sich ja jetzt im Prinzip der brodelnde soziale Sprengstoff, der in der Eurokrise, die ja zumindest auf den ersten Blick eine Finanz-, Währungs- und Bankenkrise war, nicht zur Explosion gekommen ist?
Bis zu einem gewissen Grad würde ich dem zustimmen. Ich glaube, dass die Finanzkrise und die Eurokrise aber sozusagen der Höhepunkt einer langjährigen Globalisierungsentwicklung ist, die schon dazu geführt hat, dass die Situation der Arbeitnehmer im Allgemeinen eine schlechtere war als die von unseren Eltern oder Großeltern, die noch zu Zeiten, als das Nationalstaat noch das Sagen hatte, am Arbeitsmarkt sich betätigt haben. Das heißt, ich glaube ja, es ist auch die Finanzkrise ein Faktor, der diese aktuelle Artikulation von Protest erklären kann, aber das sind über die Jahrzehnte aufgestaute reale und aber auch sozusagen gefühlte Sorgen in der europäischen Bevölkerung.
Welche realen oder gefühlten Sorgen sind das denn ganz konkret oder anders gefragt, welche sozialen Konflikte sind in Ihren Augen zu lange vernachlässigt worden und liegen diesen aktuellen massiven Protesten in Frankreich zugrunde?
Ja, die sozialen sind natürlich sozusagen die Verschärfung der Einkommensverteilung, die wir haben, die extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit, die liegt in Frankreich bei über 20, in Italien bei über 30%. Wir haben einen wachsenden Niedriglohnsektor, das heißt, wir haben reale soziale Verschärfungen gegenüber früheren Generationen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine gefühlte Verunsicherung und Verschärfung, die die Globalisierung mit sich bringt. Das ist auch eine soziale in dem Sinne, dass die Leute Existenzängste haben, weil ihnen damit gedroht wird, dass wenn sie zum Beispiel diese oder jene Sozialleistung fordern, dass dann das Unternehmen abwandert. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele kulturelle Verunsicherungen durch Migration und Globalisierung, die aber jetzt interessanterweise in den Hintergrund rücken, erstmals seit vielen Jahren.
Zeigen diese Proteste in Frankreich also exemplarisch, dass die bisherige europäische Austeritätspolitik einfach nicht mehr reicht, weil es sonst auch anderswo zu massiven sozialen Protesten kommen wird?
Ja, die Austeritätspolitik betrifft jetzt einmal nur das, was der Staat macht. Die Frage der Mindestlöhne ist ja gar keine direkte Austeritätspolitik, sondern das passiert ja in den Tarifverhandlungen. Das heißt, alles, was im Bereich Löhne passiert, spürt der Staat in seinen Kassen ja nicht direkt. Und es ist die alte Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und da ist es sicher so, dass die Europäische Union nachbessern muss. Sie muss versuchen, das, was sie in den letzten Jahrzehnten als Europäisierung durchgeführt hat, um den Wettbewerb in Europa zu fördern, da muss sie mit Sicherheit sozial nachbessern, damit das Gleichgewicht zwischen einer Wirtschaftsunion und einer Sozialunion wiederhergestellt ist. Und auf der anderen Seite die Frage, ob der Staat sich wieder stärker über Investitionen engagiert, das ist ja auch heiß diskutiert, das ist dann tatsächlich auch eine Frage von Ressourcen und Möglichkeiten. Und das muss man von Land zu Land gesondert beurteilen. Aber wahrscheinlich ist es so, dass es wichtig wäre, dass es in Frankreich oder Italien, vor allem auch in Italien, finanzielle Impulse auch von Seiten des Staates gibt, um die Wirtschaft anzuschieben und wieder einen tragfähigen Aufschwung zustande zu bringen.
Ja, wird Frankreich das neue Italien, wird ja jetzt auch schon immer gefragt.
Das wäre in Bezug auf die politische Instabilität.
Und die Investitionsprogramme, die nötig sind, um einfach die Wirtschaft anzukurbeln und diese sozialen Ungleichheiten auszugleichen.
Naja, die Franzosen haben ja trotzdem deutlich bessere Wachstumsraten gehabt. Seit der Euro-Einführung sind die Italiener gar nicht gewachsen. Die Franzosen um 17% und die Deutschen um 28%. Also im Prinzip hat Frankreich hier eine Mittelposition. Und was die Arbeitsmarktdaten betrifft, steht es ja auch besser da als Italien, auch was den Niedriglohnsektor betrifft. Das heißt, Frankreich ist sicher sozusagen in einer prinzipiell wirtschaftlich stabileren Situation. Und die aktuellen politischen Fragen, die haben dann auch möglicherweise etwas mit spezifischer politischer Kultur oder der jüngeren Geschichte zu tun und sind nicht nur ökonomisch herleitbar.
Nochmal ganz dezidiert gefragt, wie wichtig ist es aus Ihrer Perspektive, eine gemeinsame europäische Sozialpolitik zu entwickeln, die über das hinausgeht, was wir bislang haben, weil Europa eben nicht nur eine Wirtschafts- und Währungsunion ist?
Aus meiner Perspektive ist das die wichtigste Aufgabe, die Europäische Union in einem nächsten Schritt gehen muss, weil der Protest, der sich bisher gezeigt hat, den sehen wir hier sozusagen jetzt von Seiten dieser Sozialproteste, aber auch die gesamte rechtspopulistische Welle der letzten Jahre ist ja eine Artikulation eines Unbehagens gegen verschiedene soziale und kulturelle Phänomene. Das ist ja kein reiner Rassismus, sondern das spielt ja auch mit vielen anderen Existenzängsten zum Beispiel zusammen. Und diese Existenzängste, die muss die Europäische Union versuchen, wirklich zu beseitigen. Und was mir vorschwebt, wäre die Idee, dass man sagt, ja, man belässt den Binnenmarkt, wie er ist. Das ist gut, dass wir ihn haben. Aber was wir brauchen, ist ein sozialer Binnenmarkt. Ein Binnenmarkt, in dem auf die sozialen Belange genauso viel Rücksicht genommen wird wie auf die wirtschaftlichen.
Sind Sie da eigentlich optimistisch, dass Deutschland da als Vorreiter wirken könnte, wollte, würde? Der ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat sich gestern beeilt zu betonen, in Deutschland sei die soziale Marktwirtschaft ja viel stärker verankert als in Frankreich. Das klingt doch eher nach Sorge vor einer solchen europäischen Sozialpolitik.
Ja, die Situation in Deutschland ist ja eine kuriose, weil auf der einen Seite ist Deutschland verhältnismäßig der größte Globalisierungsgewinner von den großen europäischen Volkswirtschaften. Also die Situation Deutschlands ist, wie gesagt, besser als die der anderen, was zum Beispiel die Wachstumsraten betrifft. Auf der anderen Seite hat aber Deutschland zum Beispiel einen Niedriglohnsektor von deutlich über 20% aller Beschäftigten. In Frankreich sind das aber nur 8%. Also es wäre unzulässig zu sagen, dass die Franzosen eine schlechter funktionierende soziale Marktwirtschaft haben als die Deutschen. Es ist nur so, dass Deutschland verhältnismäßig besser dasteht als die anderen und deshalb sicher der letzte Ort, das letzte Land sein wird, in dem eine soziale Protestwelle sich entfalten kann. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren auch das noch erleben werden.
Sagt Nikolaus Kowal, Professor für International Economics an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herr Kowal, danke für das Gespräch.
Ja, gerne.